Zweite Korinthersumme. Nee, nicht Corinna, Korinther. Ach so, ja, noch immer. Und wir wären auch heute nicht fertig. Läuft das schon?
Ja. Oh.
Hallo, liebe Zuhörer. Okay, zweite Korinther. Jetzt muss ich selbst mal gucken, wo war ich denn? 10. Kurz was trinken. Gut. Ich selbst aber, Paulus, ich ermahne euch angesichts der Sanftmut und der Freundlichkeit des Christus, der ich von Angesicht zu Angesicht demütig bin bei euch, abwesend und mutig gegen euch. Ne, jetzt fangen die Kapitel an, wo Paulus sich an die Irrlehre wendet und an die Religiösen. Ich nenne sie Packesel, ne, die voll beladen sind mit allen möglichen Lasten, so, von denen Jesus uns befreit hat, so am Kreuz. Und wir müssen aufpassen, weil es gibt so Christen, die hin und her gerissen sind vom alten Bund und vom neuen und die irgendwie nie rausgekommen sind oder gefunden, den Weg gefunden haben zum neuen Bund. Ne? So zur Zeit des Neuen Testaments, zu der Zeit, wo Jesus sagt, jetzt ist alles erledigt, es ist vollbracht, so, und jetzt kann ich diese Schuld nehmen von euch und diese Last. Ne? Und ich gebe dir jeden Tag aufs Neue, was du tragen kannst. So, und wenn du gehorsam bist, und wenn du mir folgst, und wenn du meinen Willen akzeptierst, also dich selbst verleugnest, so, dann wirst du auch wachsen. Ne? Und ich kann dir andere Lasten geben oder mehr Last. So. Und Paulus ist so ein Typ, der ist zum Glauben gekommen, Jesus, blind, ne? Geblendet. So. Aber er ist auf die Knie gefallen und hat sich bekehrt. So. Und Paulus ist anscheinend so ein Typ, ich kenne ihn nicht, aber der, wenn er was macht, dann richtig macht. Ne? Also so viel wie halt geht. Ne, sein Bestes gibt. Auch im Ertragen von Leid, so, oder im Verkündigen, so, im alles zurücklassen und einfach mal auf Weltreise gehen hier. So, ne? Das sind. Und so ist Paulus bis nach Korinth gekommen. Und die Leute sind dort. Er war, das kannst du irgendwo nachlesen, ich weiß nicht mehr welcher Brief, ist auch egal. So, aber war in seiner Bude, ne, mit Titus, glaube ich. Titus war das. Bin mir nicht mehr sicher. Aber kann sein. Ne, und die haben Hauskreis gemacht, sind rausgegangen, haben evangelisiert, die Leute sind zum Glauben gekommen, sind zu ihm in die Bude gekommen. Der hat erzählt von Jesus. Und die Leute haben sich bekehrt und immer mehr und irgendwann war es so groß und haben sich eine Gemeinde gebildet. Und in der Gemeinschaft hier war er 1,5 Jahre. Also hat sich echt lange investiert. So, und die Leute sind gewachsen und gewachsen und irgendwann waren Älteste da und Diakone und Lehrer und Gott hat seine Gaben ausgegossen. Und die Gemeinde hat funktioniert ohne ihn. Ne? So, und er ist gegangen und hat die nächste gegründet. So, weil das war sein Missionsbefehl. Ne? Und also ein Mann, der echt viel ertragen und gelitten hat, viel verzichtet hat und eigentlich wenig Frucht hatte in seinem Leben. Also geistlich Riesenfrüchte, ne? Es sind so viele zum Glauben gekommen, aber war schwer für ihn. Weil so wie mit den Korinthern, so war es in vielen Gemeinden, dass diese Gesetzeslehre wieder reinkam, dieser alte Bund, ne? Verkleidet in Heiligkeit, so, und gesagt hat, hey, das, was der Paulus verkündet hat, das ist ja schön und gut, das werden wir jetzt in den nächsten Wochen sehen, das ist nicht ausgedacht, so, außer schön und gut und so mit der Gnade und das stimmt und Jesus müssen wir annehmen und sind wir errettet, das ist der Messias, ne, so, aber hier das Evangelium von der Liebe und der Gnade ist ein bisschen einfacher, so, also da. Wenn du wirklich abgehen willst, ja, wenn du wirklich tiefer gehen willst, so dann kann ich dir den Weg zeigen. Ne? So, dann komm wieder her, dann lass dich beschneiden. So, und Jesus hat sich beschnitten lassen. So, dann pass auf, was du isst. Ne? Gott hat ja ändert sich nicht, er hat ja gesagt, was wir essen sollen und was nicht. So, dann komm her und halte die Feiertage. Denn die sind Gott heilig. So, ne? Und so kam mehr und mehr und mehr und mehr und und das ist schade, so, weil Paulus war ja ein Mann, also Paulus war nicht jemand, der viel diskutiert hat, das werden wir heute sehen, so, aber Paulus war jemand, der Eier hatte, darf ich nicht mehr sagen, hat Borut gesagt, sorry, so, Paulus war jemand, der hat halt einen Hintern in der Hose, ne, stand vor den Leuten und wenn es wirklich drauf ankam, dann hat er seinen Mund nicht zugemacht, sondern selbst wenn sie ihn verachtet und geschmäht hätten, er musste dann reden, ne? Gucke, er ist der Einzige, der vor dem großen Apostel Petrus steht, ja. So ein, heute haben die Leute Angst vor einem Papst, ne? So ein, und der betet Petrus an, ne? Und Paulus stand vor Petrus, ja, live vom großen Apostel, so ein, dem Jesus alles gegeben hat. Er hat ja gesagt zu Petrus: Weide du meine Schafe, ne? So der Oberapostel. Ne? Und da steht er vor ihm und sagt so: Hey Petrus, so wie du das machst, ist nicht richtig. Weißt du, also das ist nicht Gott gewollt, wirklich nicht. Und da bist du ein bisschen krumme Wege gekommen. Wir müssen mal reden. Lass uns mal beten. Lass uns mal zusammen diskutieren und ich erkläre dir das. Ne? So ein, und Petrus ist demütig und nimmt an. So ein, ne? Klasse Apostel, ein klasse Leiter der Leiter. So ein, der Weise, der lässt sich unterweisen. Der Tor lässt sich nichts sagen. So ein, weißt du, und so steht da Petrus jetzt hier, auch vor der Gemeinde hat sie gegründet, sie haben, er hat sie genährt, er hat sie aufgebaut im Wort und in der Wahrheit und er hat sie nie verlassen, hat schon mehrere Briefe geschickt, um Ordnung zu behalten, weil die Leute, ja, das war eine ziemlich moderne Stadt und so wie hier im Christentum ist es auch da gewesen, wurde immer bunter, ne? Mit allen möglichen Ansichten und Lehren und den Weg will ich gehen, den kann ich gehen, ne? So und auch Paulus haben wir letzten Wochen gesehen, ist wie ein Vater und er mahnt sie wie ein Vater, ne? Nicht wie manche Pastoren, die ich kenne, die ihre Schafe treiben und die Macht sind über ihre Gemeinde und persönlichen bestimmen, wo es lang geht und was sie machen dürfen, was nicht. Ne? Du heiratest jetzt, so oder sowas, so nimm dir da. Sondern in Demut war da als Vater und so wie ein Vater hat auch ihnen die Grenzen gezeigt in den Briefen und hat gesagt, hey, das ist nicht gut, das ist nicht von Gott, das macht euch krank. Hey, das ist Unordnung in im Gottesdienst. Ihr könnt nicht alle da in Sprachen faseln, wie doof. Weil die, die reinkommen, die denken, ihr habt eine Macke. Die verstehen euch ja nicht. So. Und ihr versteht euch ja noch nicht mal. Ne? So. Also lasst das bitte im Gottesdienst sein. Macht es privat. Ich bete sehr vielen Sprachen, sagt er, mehr als ihr. So. Ne? Aber hey, im Gottesdienst bitte Ordnung. Wir sind Menschen. Nehmt euch wie Menschen. Ne? Ihr seid keine Geisteswesen geworden. So. Ne? Sondern lass lieber das Prophetische, das was zur Erbauung ist, was jeder versteht und annimmt, lass das lieber laut sein, so dass Gott die Ehre kriegt. Dass Heilung entsteht in der Gemeinde, so dass Gottes Stimme laut ist in der Gemeinde und hörbar ist durch jeden Einzelnen, so ein echt klasse Typ. Nur das Problem ist, ein Großteil der Gemeinde, da gab es Spaltungen. Paulus, wir haben heute sehen, ist kein großer Redner im Live. Er ist ein guter Schreiber, aber kein guter Redner, so ein. Und da war Apollos, und der ist ein guter Redner. Rhetoriker. Ne? So ein, also lass uns mal anfangen. Ich laufe hier schon die ganze Predigt, ohne zu lesen. Also, 2. Korinther 10, Vers 1. Ich selbst aber, Paulus, ermahne euch angesichts der Sanftmut und Freundlichkeit des Christus, der ich von Angesicht zu Angesicht demütig bin bei euch, abwesend, aber mutig gegen euch. Ne? Also, wenn er dort ist, ist er nicht so wie in seinen Briefen. Da ist er demütig. Das ist ruhig. Da hört er zu, da wartet er ab, da schlägt er nicht gleich zu und ermahnt alle, sondern das macht er in seinen Briefen. Würde ich auch so machen. Ne? Weil mir hört der Kind immer zu, wenn ich euch nur zusammenschnauze. Ne? Aber die Briefe, und das musste ich, habe ich echt lang gebraucht, um das zu verstehen. Ich dachte, Paulus ist wie die Briefe, aber das ist er nicht. Paulus war ein ganz normaler Mensch. Ne? Und der war. Er war menschlich und hat sich unmenschlich benommen. Ne? Und ich dachte immer, die Christen, wenn sie wirklich Jesus nachfolgen, müssen so sein wie der Brief hier. Du darfst nur christlich reden, du darfst nur heilig reden, du darfst nur heiliges Zeug anfassen und sehen und ne? So ein, und wir müssen mehr und mehr wie der Paulus werden. So ein, ne? Absoluter Quatsch. So, wenn Paulus da eine Gemeinde war, dann war er einfach nur Paulus. Ne? Und das ist doch klar, wenn ich einen Brief schreiben sollte an irgendeine Gemeinde, weil ich die Autorität von Gott bekommen habe und die Berufung, die da geistlich meine Standpunkte zu bringen, so, dann ist doch klar, dass ich dann nicht so schreibe, wie ich jetzt rede, ne? Sondern da wähle ich jedes Wort, so dass da Autorität rüberkommt, ne? Wenn ich ein Buch schreibe, dann ja, wird das ein paar Mal korrigiert, bis man das dann wirklich in Laden sieht. Ne? Also, lass uns weiterlesen. Und ich bitte euch, dass ich nicht bei meiner Abwesenheit mutig sein muss, in der Zuversicht. Was? Achso. Und ich bitte euch, dass ich nicht bei meiner Anwesenheit mutig sein muss, in der Zuversicht, mit der ich entschlossen gegen etliche aufzutreten gedenke, die von uns meinen, wir würden gemäß dem Fleisch wandeln. Ja. Also da waren diese falschen Apostel, die kommen dann noch hier, die haben sich als Apostel genannt, sind da reinkommen, knock, 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 hallo, ich bin der Apostel Gerhard. Naja, nee, den haben wir hier. Ich bin der Apostel Horst, Sohn, und ich habe eine Mission von Gott bekommen, euch den zweiten Teil des Evangeliums zu geben, sodass ihr wirklich Tiefe kriegt. Ne? Ihr müsst Juden werden. Und die haben halt gesagt zu Paulus, zur Gemeinde, ja, der Paulus, was der da labert, das ist, ne, das ist noch nicht mal, der ist wahrscheinlich noch nicht mal errettet. Kennst du vielleicht, ne, dieser christliche Spruch, ja, ich kenne ja diese Person nicht, ich will ja auch nicht richten und ich kann ja nicht ins Herz sehen, das kann nur Gott sehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob die errettet ist. Ne? Obwohl die Person sagt, ja, ich glaube an Jesus, habe ihm mein Leben gegeben. Ne? Das ist so scheinheilig. Ne? So wie, ja, ich bin ja kein Richter, ich bin ja demütig, aber ich richte. Ne? Ich habe meine Meinung und weiß, dass es stimmt. Ne? Und du? Und die sind halt gekommen und haben es laut gemacht und klar, ne? So der Paulus. So, ich weiß noch nicht mehr, ob der errettet ist. Ne? Was traurig ist, weil guck dir mal die Früchte an. Du siehst in seinem Leben wirklich Früchte. Er ist irgendwo gekommen, er hat Wunder getan, aber nicht nur das, er ist gekommen in die Stadt und die Leute haben sich bekehrt. Ne? Und er hat gelehrt. Und so steht er jetzt hier und sagt so, ja, ich komme ja immer ruhig zu euch. Und hier, wie es oben steht, mit der Freundlichkeit und der Sanftmütigkeit von Jesus, wenn ich unter euch bin, ne? Und nicht mutig. Ne? Und das passt, da muss man oft mutig sein, weil wenn man jemanden korrigieren muss, was zum Glück nicht oft passiert, aber wenn es wirklich mal passiert, dass man es muss, meistens ist es dann, wenn die Leute zu mir kommen, um mich um Rat zu bitten und genau wissen, was Gott will und was ich sagen werde. Ne? Aber ich weiß auch nicht warum, aber ich glaube, die haben die Hoffnung, dass ich dann doch sage, naja, gib meinen Segen hier. Ne, aber er sagt hier, wenn die weiter zu reden und zu labern und so eine Meinung haben, gut, dann komme ich mutig das nächste Mal in die Gemeinde. Nicht demütig und freundlich. Sondern ich komme mit meiner Autorität, die von mir gegeben, von Gott gegeben ist. Ne? Weil die machen sich zu Aposteln und geben sich selbst Autorität. Und du siehst das bei gesetzlichen Menschen oder religiösen Menschen, die pochen immer wieder auf ihre Position, auf das, was Gott ihnen gezeigt hat, auf ihren Berufung vielleicht. Ne? Die müssen sich und ihren Platz in der Gemeinde immer laut machen. Ne? Ich bin im Putzteam, zum Beispiel. Ne? Betet mich an, ich bin der Demütigste von euch. Weil ich bin der, der eure Kacke wegmacht. Ne? Ohne zu meckern, ohne euer Dank und Lob. Ne? Aber es gibt ja auch andere Sachen. Ich bin Prophet. Ne? Aber weißt du schon, ich bin Prophet. Aber ich habe da einen Eindruck bekommen. Ne? Du kannst ja mal prüfen, ob es von Gott ist. Wenn du ein Prophet bist und hast eine Eingebung, dann sprichst du aus und da ist es. Ja. Und dann wird sich zeigen, wenn es dann passiert, dass es wirklich von Gott war. Ich kann meine Augen schließen und sage, okay, ich sehe dich in der Teetasse schwimmen. Geh mal zu Gott und frage, ob das bedeutet, dass was auch immer. Ne? Nee, jemand, der die Gabe hat, der Prophetie, der sitzt da und der bekommt etwas von Gott. Und er weiß, es ist von Gott und redet mit Autorität die Prophetie aus. So wie jemand, der die Gabe der Heilung kriegt. Der Geist kommt auf ihn und du hast diese Autorität und du weißt, jetzt gehe ich hin und du sprichst im Glauben und du bist geheilt. Und nicht, ja, wenn Gott will, bist du geheilt und ich habe die Gabe der Heilung. Ne? Und so ist Paulus dann auftreten, wenn er mutig kommt. Dann zeigt er die Autorität, die Gott ihm gegeben hat, Apostel zu sein. Ne? Und ich glaube, die Irrlehrer werden schnell zum Schweigen gebracht, wie die Irrlehrer, die Jesus zum Schweigen gebracht hat. Ne, weil Gott dann Weisheit gibt. Und mir würde es Angst machen, wenn ich einer von den Typen wäre. Die kommen und sagen, ja, ich bin Apostel. Ne, und ich bin besser als Paulus und weiß mehr. Ich würde dann da sitzen, zu Hause wie damals, wenn ich schlechte Zensur hatte oder irgendwas Falsches, was du gemacht hast, so, und meine Mutter sagt, ja, Papa kommt gleich. Ne? Und wenn die den Brief kriegen und Paulus hier so redet, ich bin mir sicher, die sitzen da und denken, oh, oh, Papa kommt bald. Ne? Du, es wird auf einmal intensiver und ernster und betrifft dich dann selbst. Ne? So, von daher hoffe ich mal, dass sie demütig waren, sich gedreht haben in ihrer Ansicht. So, aber lass uns weiterlesen. Wo war ich denn? Drei. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, ja, so kämpfen wir doch nicht nach der Art des Fleisches. Also, wir wandeln alle im Fleisch. Jeder weiß das. Das ist unser täglicher Kampf. Nicht uns zu leben, sondern das Neue, das Jesus erschaffen hat. Und er sagt so, wir müssen nicht mit unseren Waffen kämpfen, mit menschlichen Waffen, mit irgendwelchen Philosophien, mit irgendwelchen intellektuellen Krams, mit irgendwelchen menschlichen Denkweisen oder mit Manipulation, mit Zorn oder Wut, mit Angst schüren oder sonst was. So, das müssen wir nicht. Wir treten einfach auf, wir reden die Wahrheit und der Geist wirkt. Und ja, wir sind fleischlich, wir sind Menschen, wir sind normale Menschen wie jeder andere. So ein Wandeln in unserem Fleisch, ja. So ein, aber wir kämpfen nicht so. Wir leben nicht so. Wir bewegen und benehmen uns nicht so, wie wir es tun würden ohne Gott. Und er sagt dann, Vers 4, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. So, dass wir Vernunftschlüsse zerstören. Also der Intellekt. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Im Grunde sagt er hier, also mein Kampf wird nicht hart sein mit meinen Fäusten und auch nicht philosophisch, um den Platz zu walzen, sondern ich komme mit der Wahrheit und die Wahrheit wird diese Lüge einfach als Lüge darstellen. So, und ich komme mit Licht und die Finsternis wird dann fliehen und sich in eine Ecke verkrauchen. So, warum? Nicht wegen mir, Paulus, so, sondern wegen Gott. Er ist der, der mächtig ist, Festungen abzureißen und Höhen zu begradigen. Und nicht nur das, und jeden Gedanken gefangen zu nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Die Gedanken, unsere Gedanken. So, wie gesagt, so unsere Gedanken, das ist da, wo alles anfängt. Es fängt nicht im Herzen an. Naja, nee, tut's nicht. Es fängt in unseren Gedanken an. So, weil diese feurigen Pfeile, ich glaube, das sind Gedanken. Zum Teil. Und meist ist es doch so. Du kriegst einen Gedanke und dann entscheidest du, was du mit diesem Gedanken machst. So, ist er von Gott? Entscheidest du, ob du den Gedanken verfolgst und vertiefst und dazu packst, damit der Gedanke die Tat wird? So ein Gesamtes? Oder wenn was Negatives kommt, was nicht von Gott ist, diese feurigen Pfeile vom Feind oder dieses alte Leben, das uns noch anhängt mit all den Bildern und Gedanken und Schmerzen so, oder Freuden? So, ne? Dann ist es der Gedanke, wo du dich entscheiden musst, gehe ich dem jetzt nach oder sage ich gleich, wenn er kommt, stopp. Diesem Gedanken folge ich nicht nach und schon hast du gesiegt. Das ist das, was Jesus gemacht hat, als er von Satan versucht wurde. Er hat es uns ja vorgelebt. Ne? Der Feind kommt mit einem Pfeil und Jesus sagt, stopp. Da denke ich gar nicht weiter drüber nach, weil das ist so. Und dann geht er weiter, Punkt. Ne? Von daher, wer seine Gedanken kontrolliert, fällt nicht in Sünde. Das geht nicht. Aber wenn du rechtzeitig Stopp sagst, dann wird es nicht mehr. Ja. Deswegen ist es auch wichtig, dass, was Jesus sagt, so, was du siehst, das wirst du ernten. Also, dass wir auffassen, was wir in unsere Gedanken holen und reinlassen. Ja. Dass wir selber sind frei zu entscheiden, mit was wir bepackt sind den ganzen Tag. Wenn ich mir nur weltlichen Krams angucke, ist doch klar, dass ich nur weltlichen Krams in meinem Kopf habe. So, und dass dann mehr weltlicher Krams auf mein Herz kommt und dann noch mehr weltlicher Kram in meine Bude und in meinen Gottesdienst und in meine Familie. Und dann ist doch logisch, dass ich nicht sauberer werde, sondern immer mehr beladen. Ne? So, und deswegen, ich muss das hart lernen. Ne? So, aber wenn Gedanken kommen, wo du weißt, die sind nicht von Gott, dann sagst du, stopp. Und dann packst du ihn zur Seite und gibst ihn Gott. Und fertig. Und der Gedanke kommt vielleicht wieder, weil ich sage, dann weißt du, dass du gerade in dem Punkt super schwach bist. Vielleicht 10 Sekunden später, vielleicht 5 Sekunden. Und dann sagst du wieder, stopp, Jesus hier, ist nicht von mir, von dir. Ich gehe da nicht weiter nach, sondern ich vertraue dir. Ja? Und dann bleibst du sauber. Das ist im Geist leben. Zum Teil. Ja? Also lass uns weitergehen. Gott kann die Gedanken, wir sind die, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Weil Jesus möchte, dass wir gehorsam sind. Paulus hat nie dieses Wischiwaschi-Evangelium erzählt. Sondern er legt den größten Wert auf Liebe und Gnade. Aber er sagt doch, wir sollen diese Gnade nicht ausnutzen, deswegen sind wir nicht freigemacht. Und wir wollen das ja auch nicht. Aber Gehorsam ist wichtig, sich zu entscheiden, jeden Tag aufs Neue, für wen und für was lebe ich. Vers 6. Und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist. Schaut ihr auf das, was vor Augen liegt? Wenn jemand von sich selbst überzeugt ist, dass er Christus angehört, ja, so möge er andererseits von sich selbst aus den Schluss ziehen, dass gleich wie er Christus angehört, so auch wir Christus angehören. Hatte ich vorhin schon erzählt, ne? Die sind noch nicht mal Christen wahrscheinlich, ne? So wollen sich ein Christen im Heiligen Geist nie benehmen. Freiheit, klar. Gnade. Wir sind von neuem geboren, wir müssen heilige Engel sein, ne? Schwebend. Vers 8. Denn wenn ich mich auch noch etwas mehr rühmen wollte, wegen unserer Vollmacht, die der Herr uns gegeben hat, zu eurer Erbauung und nicht zu eurer Zerstörung, so würde ich nicht zu Schanden werden. Ist so wichtig, dass wir das erkennen. Nicht nur die Hirten, ne, die Pastoren oder die Ältesten, die auch Hirten sind, sondern auch die Männer in der Familie, so die Väter, die Ehemänner, was jeder, der irgendwo eine Herde hat, ob groß oder klein, die er leiten soll und Vorbild sein soll für Jesus, ne, hat Vollmacht bekommen vom Herrn, um das zu tun. Und Gott stützt mich immer und immer wieder, weil ich bin echt kein guter Ehemann auf Dauer. Leider, sorry. Ich schaff's nicht. Warum? Weil ich denke, ich mache alles richtig und dann kriege ich zu hören, das war jetzt aber nicht so doll, ne? Ich krieg's dann noch nicht mal mit oft, was für ein Trottel ich bin. Aber trotzdem habe ich von Gott die Berufung bekommen, Ehemann zu sein. Hab die Berufung bekommen und die Vollmacht, Vater zu sein. Alle Werkzeuge, die ich dafür brauche. Ich muss nur lesen in seinem Wort, reden mit ihm und dann tun, was er sagt. Ne? Genauso habe ich Vollmacht bekommen und Autorität, Pastor zu sein, Hirte zu sein, um seine Herde mitzuleiten, zu der ich auch gehöre. Ne? Und so sagt ihr, aber unsere Vollmacht, die wir bekommen haben, in unserer Autorität, Apostel zu sein, das ist eine Vollmacht, die hat Gott uns gegeben, aber nicht zu zerstören, sondern zur Erbauung. Das heißt, wenn ich in meinem Amt, in meinen Dingen, wo ich reingesetzt bin, ob Vater, Ehemann oder Pastor, wenn ich merke, ich zerstöre, dann missbrauche ich meine Vollmacht. Das ist nicht Gottes Wille. Wenn wir ermahnen, dann nur zur Erbauung. Wenn du nichts Gutes über jemanden zu sagen hast, dann sag nichts, weil es erbaut nicht, sondern es zerstört, es ist wie ein Feuer, das dann in den Herzen rumgeht. Ne? Wir sind hier, um zu ermutigen und zu erbauen, uns gegenseitig. Wir sind hier, um den anderen höher zu achten als uns selbst. Den Schwachen zu tragen, wenn wir stark sind. Das heißt, es geht nicht mehr um die Schwachheiten von uns, sondern es geht um die Stärke, die wir haben. So wie er vorher hier gesagt hat, ja, na, wenn ihr für euch annehmt, an Jesus zu glauben, der Retter zu sein, dann bitte auch für uns, weil die Liebe glaubt alles. Und so ist es manchmal schwer, aber eigentlich nicht. Wenn jemand herkommt, der irgendwie komisch ist und sagt, er ist errettet, dann muss ich das annehmen. Warum? Weil ich nicht der bin, der das prüft. Ich weiß aus Erfahrung, aber auch durchs Wort, dass sein Glaube sich bewähren wird oder nicht. Dass die Lüge irgendwann aufgedeckt ist und dann ist es mir auch klar. Oder was oft passiert ist, dass Gott mir die Gabe gibt, Geister zu unterscheiden. Und ich sofort merke, wenn eine Person reinkommt, komisch. Aufpassen. Ne? Und dann höre ich genau hin. Die Vollmacht, die wir bekommen, ist auch als Gemeinde, nicht nur als Leiter, sondern als Gemeinde unsere Vollmacht, die wir bekommen haben, die Autorität ist, zu erbauen. Uns gegenseitig aufzubauen zu Jesus hin. Von daher, wenn du Zerstörung siehst, dann hast du die Aufgabe und die Pflicht, das zu stoppen. Mutig zu sein, dann wie Paulus mit dem Auftreten und zu sagen, hey, nee, das ist nicht okay. Hör auf zu lästern. Oder zu tratschen. Ich will das nicht hören. Ich will überhaupt nicht wissen, was die Person da außerhalb von mir macht. Sonst denke ich nur schlecht über sie. Lass mich in Ruhe mit dem Mist. Das ist Dunkelheit. Das bringt Spaltung. Also alles ist zur Erbauung und zur Ermutigung. Vers 9. Doch ich will nicht den Anschein erwecken, als wollte ich euch durch die Briefe einschüchtern. Das sagt so, ja, sorry, ich weiß, sind harte Worte, ne, ich will euch nicht kleinknicken, aber es ist wichtig. Also bleibt dran und hört, Vers 10. Denn die Briefe, sagt einer, sind gewichtig und stark, aber die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede verachtenswert. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Die Leute haben gesagt, ja, die Briefe, schön und gut, ne? So ein Hammer. Krass, heilig, gewichtig, schreiben kann er. Ne? So, auch guck mal, wenn der ankommt, der Kleine. Seine Rede, wie der quatscht. Ne? Es gibt ja immer so Überlieferungen von Christen und von irgendwelchen Historikern und so. Die Überlieferungen von Paulus, wie er aussah und wie er redete, gibt es natürlich mehrere, aber die größte ist, dass er ein kleiner, fetter Kerl war mit Glatze, mit laufenden Augen, wegen einer Augenkrankheit, mit einer Hakennase und einer Stimme, die ungefähr war. Ich halte nichts davon, weil Überlieferung glaube ich nicht. Wenn jemand kommt und sagt so, ich habe das und das gehört, dann sage ich, okay, dann geh. Will ich nicht hören. Aber könnte passen mit dem hier. Und mir ist es gleich so, weil ich weiß, Gott benutzt, wen er will, selbst ein Esel. Gott benutzt den Dümmsten und den Schwächsten. Für den Stärksten und den Klügsten. Wenn jemand mittelmäßig ist, dann benutzt du jemanden, der nicht ganz so dumm und hässlich ist vielleicht, weiß ich nicht. Aber Gott benutzt, wen er will, wie er will. Aber hier sagt er halt, ja, wenn ich bei euch war, guck mal, wenn der Paulus da ist, seht ihr, was für einer das ist. Ne? Guckt den Typen doch mal an. Fleischlich, ja, menschlich, schwach. Und guck mal, wie er redet. Der hat überhaupt keine gewählten Worte. Und es gibt Menschen, die können schreiben. Und es gibt Menschen, und die können nicht reden. Meine Frau. Und es gibt Leute, die können nicht schreiben. Ich, aber reden. Ja. In der leiblichen Gegenwart schwach und die Rede verachtenswert. Der Betreffende soll aber bedenken. Jetzt kommt er, Papa. So wie wir als Abwesende mit dem Wort in Briefen sind, ebenso werden wir als Anwesende auch mit der Tat sein. Also er sagt hier nicht, ich werde dann größere Reden schwingen und ein stärkeres Auftreten haben, sondern er sagt, ich bin Apostel, ich bin von Gott berufen. Und die Wahrheit, die ich hier rede und was ich angekündigt habe, wo ich Ordnung mache in der Gemeinde, was ich, die Leute, die ich ansprechen werde, da werde ich nicht nur quatschen, sondern ich werde es tun. Wenn ich da komme. Ne? Hat auch Jesus uns gelehrt, ne? Sei ein Täter des Wortes, nicht nur Hörer. Weil was nützt es dir, alles zu wissen und zu sagen, oh, ich bin so ein toller Lehrer, so wenn du nichts davon leben kannst. Nichts. Vers 12. Denn wir wagen es nicht, uns denen zuzurechnen oder gleichzustellen, die sich selbst empfehlen. Habe ich vorhin gesagt, ne? Beim Putzteam. Sie aber sind unverständig, indem sie sich an sich selbst messen und sich mit sich selbst vergleichen. Das ist doch ganz logisch. Ich kenne Christen, die sind so durcheinander gekommen, weil sie ihren Lieblingsprediger haben. Haben alle Bände und alle CDs und alle DVDs, die es gibt, von ihren Lieblingsprediger und hören sich nur das an. Das ersetzt die Bibel, ne? Das ersetzt alle anderen Christen, und daran messen sie sich, ne? Sondern ist klar, dass man dann in irgendwelchen Irrlernen verstrickt wird. Schwache Rede, ne? In irgendwelche Irrlernen verdreht wird, weil man nur noch das annimmt. Sich misst an was Menschlichen. Ne? Oder ich habe Christen kennengelernt, die sich an sich messen. Du merkst schon, es wird richtig kalt, wenn die kommen, ne? Die schweben so geistlich über den Raum, über den Boden. So ein, und du merkst, die gucken dich von oben herab an. So. Du bist ganz klein immer in ihrer Gegenwart, ne? So ein, die kommen mit ihren Lasten und mit ihren Theologien und mit ihren Doktrinen und sagen, das ist richtig und das ist eine Sache, die läuft total falsch in der Christenheit. Und ja, ne, die, es ist so, als ob die andauernd ihren eigenen Banner in der Hand tragen und für sich selbst irgendwie Werbung machen. Ne? So ein, und Paulus sagt, ja, ist doch schön für euch. So ein, ne, zu euch werde ich kommen. Weil ich messe mich nicht an mir selbst und ich messe mich auch nicht am großen Paulus oder an dem besten Schreiber oder Philosophen der Welt, sondern ich messe mich an Jesus Christus, an Gott. Das ist mein Maßstab. So ein, ich habe sein Wort und ich habe seinen Geist. Er ist mein Maßstab, an ihn messe ich mich. Auf ihn gucke ich, um zu gucken, ob ich richtig oder falsch bin, gut oder schlecht, klein oder groß. So. Und an niemanden anderen. Und das ist ein guter Maßstab. Jesus hat gesagt, guck auf Stefan Spielau und du wirst Früchte tragen. Hat er nicht. Guck auf Gary. So. Sondern hat gesagt, guck auf mich, halt deine Augen bei mir und du wirst Früchte tragen. Weil ohne mich, außerhalb von mir, kannst du nichts tun. Und das ist so wichtig. Und Paulus kommt hier, macht Ordnung. Er sagt so, hey, die empfehlen sich selbst, das sind, die machen Werbung für sich, die kommen an und verkünden ihren Namen und ihre Heiligkeit. So, Leute, macht da Ordnung. Dann fährt er fort in Vers 13, wir aber, wir wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maß des Wirkungskreises, den uns Gott als Maß zugemessen hat. Mich beruhigt das so. Jeder von uns hat einen Wirkungskreis, ob wir das nun sehen oder nicht. Jedes Wort, das ich rede, egal wo, und wenn es nur eine Kaufhalle ist, hat eine Wirkung. Jedes Ding, was man an mir sieht oder wahrnimmt, jede Tat, die ich tue, hat eine Wirkung. Ne? Es gibt nichts, was nichts hervorruft. Ne? Alles ruft irgendwas hervor. Das ist schon eine Physik so. Wirfst du nur den kleinsten Kiesel ins Wasser, gibt es Wellen. Ne? Rede ich nur, kommen Windstöße, die da hinten viel größer sind und irgendwas bewegen. So, ne, alles hat eine Wirkung. So, und so ist es mit uns. Wir sind das Licht. Und auch beim Licht ist es so. Du kannst es nicht sehen, na, du kannst sehen. Aber du kannst es nicht anfassen, ne? So, und nicht kontrollieren. So, es ist einfach da, aber es hat eine Wirkung. Es vertreibt Dunkelheit. Ja. Und lässt Menschen sehen. Und so sagt er, ja, ich brauche mich nicht selbst zu rühmen. Hallo, ich bin der große Paulus. Wisst ihr noch, die 11 Apostel haben ihren 12. gewählt und Gott hat mich erwählt. Jo, ich bin der 12. Nicht der andere, von dem man nichts mehr hört. So, ne? Also folgt mir nach und verherrlicht mich und seid gehorsam. So, ne? Sondern er sagt, guck doch, Gott hat jedem einen Wirkungskreis gegeben, auch mir, so wie er das bemessen hat. Und nach dem könnt ihr messen, ob ich wirklich von Gott bin oder nicht. Ne? Vers 14, denn wir strecken uns nicht zu weit aus, als wären wir nicht bis zu euch gelangt. Wir sind ja auch mit dem Evangelium von Christus bis zu euch gekommen. Wir rühmen uns auch nicht ins Maßlose aufgrund der Arbeiten anderer. Wir haben aber die Hoffnung, wenn euer Glaube wächst, bei euch noch viel mehr Raum zu gewinnen. Diesen Raum haben wir letzte Woche gesehen, Raum im Herzen. Dass Paulus da mehr wohnt, dass wir mehr beten für ihn und so, ne? Anteil haben und mit ihm kämpfen im Geist. Bei euch noch viel mehr Raum zu gewinnen, unserem Wirkungskreis gemäß, um das Evangelium auch in den Gebieten jenseits von euch zu verkündigen und uns nicht im Wirkungskreis eines anderen Ruhm zu holen, wo die Arbeit schon getan ist. Ich mag das. Ein Evangelist geht raus und hat nichts, nur Arbeit. So wie der Bauer, der im Frühjahr rausgeht und nichts hat außer Arbeit. Und er hat seine Saat. Die Saat haben wir bekommen von Gott, die Arbeit haben wir, die liegt da. Ich muss nur rausgehen. Ne? So ein, was er erwartet und erwartet und erwartet und erwartet und er arbeitet und arbeitet und arbeitet und arbeitet und hat keine Früchte. Immer größere Pflanzen, aber noch keine Früchte. Ne? Und irgendwann kommt der Moment, wo geerntet wird. Beim Evangelisten ist es meistens so, dass er arbeitet und arbeitet und arbeitet und arbeitet, investiert und investiert in die Menschen, die zum Glauben gekommen sind. Und dann werden sie größer und größer und er sieht die ersten Früchte und sie werden reifer und reifer und dann kommt jemand anderes, um zu ernten. Und dann wird ein anderes Feld bestellt. So, ne? Und Paulus sagt ja, hey Leute, habe ich nicht nötig, in irgendeine Gemeinde zu gehen, wo es läuft, um sie dann für mich zu gewinnen, für meinen Hauskreis oder irgendwas. Das ist nicht göttlich. Ich bin nicht hier, um die Erreichten zu erreichen, sondern ich bin hier, um die Nicht-Erreichten zu erreichen, sodass die einen Wirkungskreis haben, der andere erreicht, die noch nicht erreicht sind. Paulus sagt ja, hey, ich kümmere mich um den Wirkungskreis, den Gott von mir gegeben hat. Ich kümmere mich darum, dass alles läuft und alles gesund ist. Das ist die Aufgabe von einem Hirten und fertig. Die anderen Herden, da arbeitet jemand anderes, der seinen Wirkungskreis gemäß der Wirkung von Gott bekommen hat. Und so funktioniert es weltweit. So ist die ganze Welt in diesem Wirkungskreis von Jesus Christus. So ein Und ich kenne etliche, so, die in die Gemeinden gehen, um sie zu cashen für sich. Um sich zu rühmen. Ich habe einen Hauskreis, guck mal, so viele Leute. So, dabei sind sie geklaut aus den Gemeinden und verführt. Das ist schade. Und uns nicht in den Wirkungskreis eines anderen Ruhm zu holen, wo die Arbeit schon getan ist. Wer sich aber rühmen will, der rühme sich des Herrn. Denn nicht der ist bewährt, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Und es gibt mir echt Ruhe. Und echt Entspannung in meinem christlichen Leben. Wir haben letzte Woche gesehen, er ist der, der das Wirken und das Wollen gibt, das Vollbringen. So, er ist der, der mir einen Wirkungskreis gibt, wo er Menschen reinstellt, wo er wirken kann durch mich. Und er hat bestimmt, wie groß das ist und wie viele Menschen da reinpassen. Bei manchen Christen ist es nur die Familie und ist gut. Und die Arbeit, nee, und die, na, Mitarbeiter oder was auch immer. Andere Menschen haben einen größeren Wirkungskreis bekommen und nehmen eine ganze Stadt ein. So, andere nehmen einen ganzen Kontinent ein. Ne? Und das liegt nicht an mir. Ist das nicht schön? Das gibt mir so viel Druck weg, weil ich möchte mit allem Jesus dienen, so alles tun, was er von mir verlangt, so gut wie es geht. So, aber es gibt mir Ruhe, einfach zu wissen, okay, mehr ist für mich nicht dran, also investiere ich die Talente, die ich bekommen habe, so gut wie es geht. Trotzdem mit dem Herzen, ich möchte gerne da mit 5 Talenten sein. Das ist ja nicht falsch, sich zu wünschen, einen größeren Wirkungskreis zu kriegen. Ne? So, aber trotzdem zu lernen, zufrieden zu sein mit dem, was Gott hat für mich. Jetzt. So, schwer. Aber trotzdem ist es entspannt, weil ich weiß so, dass ich nichts falsch mache. Ich mag, hab das so oft gehört, so, dass Christen sich lustig machen über, irgendwelche Pastoren, die 30 Jahre oder so in irgendeiner Stadt sind und haben nur 2 Leute. Ich finde das bemerkenswert. So. Und die, die das sagen, die könnten so ein Amt nie tragen. Weil die fühlen sich ja nur bestätigt, wenn sie 500 Leute haben oder so. Ich bin froh, dass Jesus für jeden Einzelnen gestorben ist. Jeder von uns wertvoll ist. So. Dass Jesus in unserem Leben auch einzeln arbeitet und gewichtig ist. Dass Jesus wegen einem Schaf die Herde verlässt. So. Wegen diesem sturen Schaf, das denkt, irgendwo ist es besser. Ne? Irgendwo wartet ein besserer Herr. So. Ein besseres Leben. Ne? Von daher, denn nicht der ist bewährt, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Das beruhigt mich. So. Das heißt, ich muss mich gar nicht darum kümmern, einen großen Namen zu kriegen oder jemand zu sein. Ich brauche einfach nur Gott lieben. Und das tun, was er hat, jeden Tag aufs Neue. Also lass uns beten. Ja, ich danke dir, dass du es so einfach machst für uns und dass wir nicht wie die Welt uns überlegen müssen, wie wir größer werden und wie wir aufbauen können, so strategisch und geplant. Ja, ich danke dir, dass deine Gemeinde kein Geschäftsmodell ist und dass wir keine Industrie sind oder irgendwas, wo Quantität zählt, sondern dass du auf Qualität setzt. Ja, und ich bitte dich, dass du uns mehr und mehr Liebe dafür gibst, an der Qualität zu arbeiten in unserem geistlichen Leben. So, dass wir mehr und mehr erkennen, wie wertvoll das ist, lieber klein zu sein als groß, lieber zu geben als zu nehmen. Ja, bitte wachse in uns. Und ich danke dir, dass du, ja, dass du uns berufen hast, Licht zu sein, dass jeder von uns so einen Wirkungskreis hat. Und bitte mach uns dafür sensibel, dass wir das nicht vergessen, wenn wir durch den Tag gehen, dass wir wirken sollen, sondern dass das eine Berufung ist und eine Bestimmung, dass wir uns nicht verlieren in uns selbst. Bitte wach über unsere Gedanken und beschütze uns vor den Pfeilen, die wir, ja, für unser Schild des Glaubens noch nicht stark genug ist. Danke dir, dass du das tust. Ja, und danke, dass du uns wachsen lässt. Ja, dass du uns korrigierst zur Erbauung. Bitte hilf uns, das gegenseitig zu lernen, dass wir uns gegenseitig erbauen wollen. Bitte hilf, dass wir nichts und niemanden zerstören durch unsere Wirkung. Dass wir wirklich heilend sind, so wie du. Ja. Das ist wunderbar. Danke dir. Amen.